Lass uns noch kurz stehen bleiben und ich würde gerne auch mit einem Gebet anfangen. Großer, wunderbarer, heiliger Gott, wir wollen dich loben, wir wollen dich anbeten, denn es gibt keinen anderen Gott außer dir. Und wir danken dir, Herr, dass in Jesus Christus wir, deine Kinder, heute hier stehen dürfen und dich loben dürfen, dich preisen dürfen, auf dein Wort hören dürfen, dich anbeten können in Gebeten, in diesen Liedern. Und ich möchte dich bitten, dass du auch jetzt noch zu uns sprichst durch dein Wort. Bitte gib mir auch Weisheit in der Liebe und Freimütigkeit, dein Wort zu predigen. In Jesu Namen bitte ich dich an. Amen.
Amen.
Könnt ihr euch gerne setzen. Ja, wenn wir uns treffen, tauschen wir oft unsere täglichen Erfahrungen und unsere Erlebnisse aus. Manchmal sind das freudige Erfahrungen, aber häufiger die traurigen. Oft sind das Sachen, die uns empören. Wir murren und regen uns auf über die Kollegen bei der Arbeit, dass sie nerven. Der Chef ist immer wütend. Die Lehrer in der Schule sind dumm, auf der Straße überall nur Baustelle und Stau. Wir ärgern uns über alles und über unsere Nachbarn und über unsere Regierung. So verhält sich die ganze Gesellschaft, in der wir leben. Und wir als Christen sind ganz oft nicht anders. Vielleicht liegt es aber nur an mir. Und vielleicht seid ihr wirklich die ganze Zeit glücklich und zufrieden, aber ich denke eher nicht. Wir schauen gemeinsam zu, wie die ganze Welt den breiten Weg entlang schnell und untergeht und wir machen nichts dagegen. Timotheus 2, 1, 4. Entschuldigung. Ich habe hier ein kleines technisches Problem. Ich hoffe, dass es jetzt weg ist. Ja, wir schauen zu, wir meckern laut mit, aber wir tun nichts, um das zu verhindern. Aber Gott will, dass diese Menschen, über die wir immer so laut mitmeckern, er möchte diese Menschen retten. Gott möchte, dass wir ihn dabei unterstützen. Er möchte, dass wir seine Mitarbeiter sind. Und auch heute ruft uns Gott auf, an seinem Heilsplan mitzuwirken. Wir schauen uns heute den 1. Timotheusbrief an, Kapitel 2, die ersten vier Verse. Der Timotheusbrief ist ein pastoraler Brief. Also ein Pastor schreibt einen Brief an den anderen Pastor. Wir haben drei solche Briefe in der Bibel, der erste und der zweite Timotheusbrief und der Titusbrief. Zu der Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, war Timotheus ein Pastor in der Gemeinde in Ephesus. Paulus musste kurzfristig diese Gemeinde verlassen und er gab Timotheus einen wichtigen Auftrag. Das sehen wir in 1. Timotheus 1,3. Hier steht, ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremde Lehre zu verbreiten. Timotheus sollte die Gemeinde in Ephesus vor den falschen Lehren und vor den falschen Lehrern schützen. Diese Irrlehrer beschäftigten sich mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern, sagt Paulus. Und er sagt auch, die mehr Streitfragen hervorbrachten als göttliche Erbauung im Glauben. Diese lehrten die Errettung, diese lehnten die Errettung aus Gnade ab und somit lehnten die auch das wahre Evangelium ab. Und Paulus sagt, dass sie in Wirklichkeit selbst keine Ahnung hatten von dem, was sie da lehren. Da sehen wir in 1. Timotheus 1,7. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkündigen und als gewiss hinstellen. Im ersten Kapitel verweist Paulus auf das Evangelium Christi in seinem eigenen Leben. Er gibt ein Beispiel dafür, wie Gott aus Gnade ihn, den größten Sünder, gerettet hat. 1. Timotheus 1, 14-15 lesen wir: Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und allesamt Annahme wert, dass Christus Jesus in der Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Und weiter, Paulus ermutigt Paulus zu einem guten Kampf des Glaubens. 1. Timotheus 1,18 und 19 lesen wir: Damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Heute werden wir uns das Kapitel 2 anschauen. Bitte schlagt Kapitel 2 von 1. Timotheus auf. 1. Timotheus Kapitel 2, und das zweite Kapitel beginnt mit den Worten: So ermahne ich nun. So ermahne ich nun verweist uns auf den Kontext. Paulus fasst alle oben genannten Punkte zusammen und sagt: So ermahne ich nun. Lasst uns gemeinsam unseren Text heute lesen. 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Titel von heutiger Predigt ist ein Aufruf zum evangelistischen Gebet. Ein Aufruf zu evangelistischen Gebet. Und wir schauen uns heute vier Punkte an. Erster Punkt ist die Wichtigkeit eines evangelistischen Gebets. Zweiter Punkt die Zielgruppe eines evangelistischen Gebets. Drei der Segen eines evangelistischen Gebets. Und vierter Punkt die Motivation eines evangelistischen Gebets. So, unser erster Punkt, die Wichtigkeit eines evangelistischen Gebets. Lasst uns noch gemeinsam in unser Text schauen. 1. Timotheus 2 und wir schauen uns Vers 1 an. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Paulus sagt, dass man vor allen Dingen, oder man kann auch sagen, dass man zuallererst, an der ersten Stelle, das zeigt uns die Priorität, das ist nicht nur eine zeitliche Priorität zuerst, sondern vor allem das ist eine Priorität in der Wichtigkeit. Also sagt Paulus, in Angesicht der ganzen Probleme in der Gemeinde, das Wichtigste ist, das, was wir vor allen Dingen tun sollen, ist bitten, beten, fürbitten und Danksagungen. Es gibt eine Verfolgung in der Gemeinde von außen. Es gibt alle möglichen Probleme in der Gemeinde von innen. Es gibt Irrlehrer, die das Evangelium angreifen, die Spannung in der Gemeinde bringen. Es gibt Schwierigkeiten zu Hause, es gibt Schwierigkeiten in der Schule, auf Arbeit. Und Paulus sagt, dass Timotheus bei allen diesen Schwierigkeiten wie ein guter Krieger Christi kämpfen soll. Diese Aufforderung gilt nicht nur für Timotheus, sondern auch für uns heute. Wir alle befinden uns in einem geistlichen Kampf und der geistliche Kampf, er ist überall. Wir sehen ihn auf der Straße, wir sehen ihn bei der Arbeit, er umgibt unsere Kinder in den Kindergärten, in der Schule und, so wir sehen, auch in den Gemeinden. Und in den Epheserbrief zeigt uns Paulus, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern Epheser 6,12 sagt Paulus, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Welt, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit und in den himmlischen Regionen. Und lasst uns nochmal gemeinsam in 2. Korinther 10, 3 bis 5 schauen. 2. Korinther 10, 3 bis 5 schreibt Paulus: Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Meine Lieben, um welche Waffen handelt es sich? Von welchen Waffen spricht Paulus? In Epheserbrief Kapitel 6 listet Paulus die ganze Waffenrüstung Gottes auf. Er sagt, Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit den Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schild des Glaubens, Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Und am Ende aber der Liste schreibt er, das ist Epheser 6, 18, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allen Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Die stärksten und wichtigsten Waffen, die wir miteinander haben, sind unsere Gebete und ist das Evangelium. Unser Titel heute heißt ein Aufruf zum evangelistischen Gebet. Das evangelistische Gebet ist ein Gebet dafür, dass Gott der Verkündigung des Evangeliums die Türen öffnet. Das hat auch Paulus immer wieder gebeten. Dass das Evangelium alle Menschen erreicht, dass das evangelistische Gebet ist ein Gebet für die Errettung aller Menschen. Und Paulus sagt hier vor allen Dingen. Also bevor man überhaupt irgendwo hingeht, bevor man überhaupt etwas sagt, bevor man etwas tut, vor allen Dingen betet. Ein Prediger sagte, bevor du irgendwas einem Menschen einmal sagst, sag es Gott mindestens 10-mal. Bevor du irgendwas einem Menschen einmal sagst, sag es Gott mindestens 10-mal. Wir sehen im Beispiel im Nehemia-Buch, bevor Nehemia dem König eine Antwort gibt, betet er zu Gott. Nehemia Kapitel 2, Verse 4 und 5. Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und so weiter. Gott will, dass wir vor allen Dingen zu ihm rufen, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen, damit wir uns nicht auf unsere Kraft verlassen oder auf unsere Weisheit, damit wir uns immer wieder daran erinnern, was in Römer 8,31 steht, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Oder damit wir uns erinnern, was in Römer 11,36 steht. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Die Wichtigkeit des Gebets für das Evangelium sehen wir nicht nur in den Worten vor allen Dingen. Lasst uns das Wort ermahne betrachten, was auch die Wichtigkeit ausdrückt. 1. Timotheus 2,1, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen. Ermahne ist das griechische Wort Parakleo und es bedeutet auch noch dazu drängen, überreden, ermahnen, auf die Bitte bestehen, flehen, bitten und anflehen. Das Wort sehen wir in vielen verschiedenen Stellen, zum Beispiel Römer 12, 1 steht, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. In Apostelgeschichte 2,40 sehen wir, wie Petrus predigt und er sagt, und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Hebräer 3,13 wird wieder das gleiche Wort verwendet, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet wird durch Betrug der Sünde. Das gleiche Wort wird hier als ermuntert einander übersetzt. Wir sehen, dass Paulus bittet richtig eindringlich. Es ist wie ein Hirte, der seinen Schafen zuruft. Es ist wie ein Vater, der seinen Kindern zuruft, um sie vor etwas Bösem zu warnen. So ermahne ich nun, dass ihr vor allen Dingen betet. Und Paulus zählt auf, um welche Gebete es geht. Es sind Bitten, es sind Gebete, es sind Fürbitten und Danksagungen. Von welchen Art von Gebet ist die Rede? Um welche Gebete bittet Paulus hier so eindringlich? Sind das Gebete während eines Gottesdienstes wie heute? Über das Beten in einer Gebetsstunde, was wir jeden zweiten Donnerstag machen hier in der Gemeinde? Über das Beten zu Hause in einem geschlossenen Raum? Ich denke, dass Paulus sich natürlich auf alle Gebete bezieht. Die während des Gottesdienstes, die in der Gebetsstunde, zu Hause oder auf Arbeit, auch wenn diese Gebete einfach in unserem Kopf passieren. Aber ich bin mir sicher, dass es Paulus besonders um Gebet in der Gemeinde geht. Paulus meint unsere gemeinsame Gebete in der Gemeinde, für die Gemeinde. Die Aufgabe, die Paulus hier Timotheus gibt, ist die Gemeinde das Beten zu lehren. Er soll die Gemeinde das Beten lehren. Und das wird in Kapitel 3, Verse 14 und 15 deutlich. Paulus nennt uns hier den Grund und den Zweck, warum er überhaupt diesen Brief an Timotheus schreibt. 1. Timotheus 3, 14 und 15. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes. Und vor allen Dingen im Haus Gottes muss man beten. Jesus Christus sagt selber, mein Haus soll ein Haus des Gebets genannt werden. Unser zweiter Punkt, die Zielgruppe eines evangelistischen Gebets. Für wen sollen wir beten? Normalerweise müssen wir nicht ermahnt werden, für unsere Kinder zu beten. Oder für unsere Eltern, oder für unsere Verwandte und Freunde, für die Menschen, die uns wichtig sind, muss man uns nicht bitten zu beten. Aber schauen Sie nochmal unseren Text an, 1. Timotheus 2, Verse 1, 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe, für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Paulus schreibt hier als erstes für alle Menschen und er fügt hinzu für Könige und alle, die in der hohen Stellung sind. Achtet bitte darauf, dass es alles in Plural geschrieben ist. Paulus fordert uns auf, für alle Menschen zu beten, für alle Könige zu beten, für alle, die in hoher Stellung zu beten. Er fordert uns auf, für alle Menschen zu beten, die es auf der Welt gibt, egal ob das arme oder reiche Menschen sind. Aber er hebt die Menschen hervor, die eine hohe Stellung in der Gesellschaft haben. Was denkt ihr, warum? Ich denke, dass er um diese Menschen besonders bittet, weil wir gerade für diese Menschen am wenigsten beten. Heute haben wir keine Könige mehr, aber Wir sind aufgefordert, für unsere Regierung zu beten, für die Präsidenten, für die Kanzler, für die Bürgermeister und weitere Regierende. Und nicht nur für die Regierung in Deutschland, sondern auch für die Regierenden in allen Ländern. Nicht nur für die Regierungen in den Ländern, mit denen wir befreundet sind, wo wir ganz gerne in den Urlaub fahren, sondern auch für diejenigen, mit denen wir nicht befreundet sind. Gott möchte, dass wir erkennen, dass er keine Vorliebe für bestimmte Menschen hat. Gott möchte, dass wir für die Regierungen genauso beten, wie wir beten für unsere Familienangehörigen. Paulus fordert uns auf, für alle Verlorenen zu beten, egal ob reich oder arm. Und er nennt verschiedene Arten des Gebets, Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagungen. Wir wollen uns ganz kurz diese Gebete anschauen. Das erste Wort, bitten. Das ist, wenn wir Gott bitten, die Mängel und Bedürfnisse dieser Menschen zu decken. Vielleicht denkt jetzt jemand, von welchen Mängeln spreche ich hier? Welche Mängel oder Bedürfnisse haben unsere Kanzler, Bürgermeister und andere Politiker? Aber es geht hier nicht um finanzielle Mängel. Es geht hier darum, dass sie das Evangelium nicht kennen. Es geht darum, dass sie das Allerwichtigste im Leben nicht haben, die Errettung. Ihr Mangel ist, dass sie keinen Frieden mit Gott haben. Der Mangel, von dem hier die Rede ist, ist, dass sie, wenn sie sterben, in die Hölle gehen. Das zweite Wort, was Paulus hier benutzt, ist Gebete. Das erste war bitten, das sind die Gebete. John MacArthur sagt, im Gegensatz zum Wort bieten, wird dieses Wort in der Schrift nur in Bezug auf Gott verwendet. Daher enthält es einen besonderen Aspekt der Anbetung und Ehrfurcht. Das Gebet um die Errettung der verlorenen Sünder ist letztlich Anbetung, weil die geretteten Sünder Gott verherrlichen werden. Paulus gesamte Anstrengung, die gottlosen Menschen zu erreichen, bestand darin, die rettenden Gnade unter so vielen wie möglich zu verbreiten, damit sie Gott loben und ihm mehr Ehre bringen. Das nächste Wort, fürbitten. Dieses Wort erscheint im Neuen Testament nur an dieser Stelle und noch einmal in Kapitel 4, Vers 5. Die Wurzel des Wortes bedeutet, sich für jemanden verwenden, sich für jemanden verwenden oder sich in etwas einschalten. Wird auch im Zusammenhang mit Fürbitte benutzt, die Christus und der Heilige Geist für uns tun. Sie identifizieren sich mit unseren Nöten und schreiten in Schwierigkeiten für uns ein. Dieses Wort drückt Sympathie, Mitgefühl und Beteiligung aus. Solch ein Gebet der Fürbitte sehen wir, als Stephanus gesteinigt wurde. Apostelgeschichte 7, 59, 60. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Solch ein Gebet sehen wir auch bei unserem Herrn Jesus Christus, als er gekreuzigt wurde, Lukas 23, 33, 34. Und als sie an den Ort kamen, der Namen Schädelstätte nennt, und sie kamen an den Ort, und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigte sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Paulus fordert uns zu einem Gebet der Fürbitte auf, das dem Wesen Christi entspricht. Und zuletzt Danksagungen. Gott danken für sein Evangelium. Wir sollen immer wieder Gott danken für sein Evangelium. Dafür, dass wir das Evangelium empfangen haben, wir selber, die wir gerettet sind. Dafür, dass wir das Evangelium verbreiten können. dafür, dass das Evangelium für alle Menschen offen ist und dafür, dass einige dieser Menschen auf dieses Ruf auch antworten durch Buße. Noch ein Zitat von John MacArthur. Er sagt, diese vier Elemente bereichern unser Gebet. Wenn wir effektiv für diese Verlorenen beten, diese vier Elemente bereichern unser Gebet, wenn wir effektiv für die Verlorenen beten. Wenn diese Elemente fehlen, müssen wir unser Herz untersuchen. Verstehen wir wirklich, in welcher hoffnungslosen Zustand die Verlorenen sind? Wollen wir wirklich, dass Gott durch die Errettung von Seelen verherrlicht wird? Fühlen wir mit ihnen, wenn wir den drohenden Untergang sowohl jetzt als auch in der Ewigkeit sehen? Danken wir Gott dafür, dass die gute Nachricht für alle verbreitet wird und dass wir das Privileg haben, sie weiterzugeben? Und er sagt, wenn diese Elemente in unseren Herzen fehlen, werden wir gleichgültig. Wenn wir gleichgültig sind, liegt es daran, dass wir diese Anweisungen nicht gehorchen. Also Paulus fordert uns auf, Bitten zu tun für alle Menschen, für die Regierung und alle, die in hoher Stellung sind. Er sagt uns, er fordert uns auf, Gebete zu tun für alle Menschen und für die, die in hoher Stellung sind. Fürbitten zu tun für alle Menschen und vor allem für die, die in hoher Stellung sind. Und Danksagungen zu tun für alle Menschen, für die Regierung und für alle, die in hoher Stellung sind. Und Paulus sagt, dass solch ein Gebet uns Segen bringt. Unser nächster Punkt, der Segen eines evangelistischen Gebets. 1. Timotheus 2, Vers 2. Für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Und dann schreibt er, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Das evangelistische Gebet ist ein Gebet für die Errettung der Menschen, ein Gebet, das bei der Errettung mitwirkt. Das evangelistische Gebet ist eine geistliche Waffe, ein geistliches Werkzeug, das wir entweder benutzen oder nicht benutzen. Wichtig ist zu verstehen, das Gebet selber rettet nicht. Wir können Gott nicht sagen, ich habe gebetet, also rette ihn jetzt. Aber trotzdem, Paulus fordert uns auf, Paulus betont, wir sollen vor allen Dingen für alle Menschen beten. Weil je mehr wir beten, desto mehr wird Gott Türen öffnen. Türen öffnen, um das Evangelium zu verbreiten. Das Evangelium, das die Herzen der Menschen verändert wird, das Evangelium, das die Umstände um uns herum auch verändern kann und wird. Aber auch unser eigenes Herz wird sich dadurch verändern, im Hinblick auf diese Menschen. Oder sollte sich verändern, wenn wir wirklich von allem Herzen beten. Denn Gott will unsere Demut. Er will unsere Demut gegenüber ihm und gegenüber diesen Menschen, für die wir beten sollen. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Und wir müssen ihm das vertrauen. Das Wesen des Gebets ist Demut, die uns lehrt, alles Gott zu überlassen. In Philipper 4, Verse 6 und 7 lesen wir, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagungen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und es ist aber wichtig zu verstehen, dass dies nicht bedeutet, dass es dadurch keine Probleme in unserem Leben geben wird. Wir wissen, dass sich Dinge in der Welt nur verschlechtern, immer mehr und mehr und mehr. Und wir wissen, dass dies Zeichen des letzten Zeites sind. Und wir wissen, dass dies Zeichen sind, die auf Wiederkunft Christi zeigen. In 2. Timotheus 3,12 schreibt Paulus, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Aber auch in dieser Verfolgung sollen wir weiterhin für die Herrscher, für die Regierung, für die Hochstehenden beten. Sprüche 21,1 sagt uns, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin es ihm, immer er will. Wenn wir nicht für sie beten, entziehen wir uns göttlichen Segen. Erinnert euch, wir lesen oft, wie römische Soldaten Paulus schützten. Wenn wir für unsere Regierungen beten, geben wir alles in Gottes Hände. Unser Gebet ist unser Widerstand in diesem Augenblick. Jemand sagte, wenn wir handeln, handeln wir. Aber wenn wir beten, dann handelt Gott. Wir können auch als Beispiel den Philipperbrief nehmen. Paulus schreibt ihnen in 1. Kapitel 13, 14, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder in Herrn durch meine Fesseln ermutigt, desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Die kaiserliche Kaserne war der offizielle Sitz des Herrschers. Einerseits war Paulus unter der Bewachung, andererseits war er unter dem Schutz vor den Menschen, die ihn töten wollten. Und während er in Rom unter Bewachung stand, erfuhr die ganze kaiserliche Kaserne, der ganze kaiserliche Hof erfuhr vom Evangelium. Ich denke, das war möglich, weil Paulus für diese Menschen betete. Das war möglich, weil er auch andere Menschen ermutigte, ebenfalls für diese Menschen zu beten. Auch wir müssen für unsere Regierung beten, für unsere Regierung, die auch unvollkommen ist, die falsche Entscheidungen trifft, aber die aus irgendeinem Grund derzeit von Gott ertragen wird. Paulus fordert uns auf, besonders für diejenigen zu beten, die für den Frieden verantwortlich sind. Und das ist die Regierung. Er fordert uns nicht auf, über die Regierung uns zu beschweren, dass wir diese Regierung stürzen sollen, sondern wir sollen immer wieder für sie beten. Und wenn die Entscheidungen, die die Regierung trifft, uns trotzdem nicht gefallen, was sollen wir dann tun? Noch mehr beten. Ich glaube, dass das Fehlen von Gebet für die Regierung ein Mangel von uns ist, ein Mangel an Vertrauen in Gott. Die Kriege auf der ganzen Welt zeugen davon, dass die Menschen nicht für ihre Könige oder zu wenig für ihre Könige und für die Regierenden beten. Dass sie Gott nicht darum bitten, für sie einzutreten und die Situationen, in denen sie sind, zu verändern. Dass sie nicht auf Gottes Handeln warten, sondern versuchen, selbst das zu korrigieren, was sie persönlich für besser halten. Und sie tun es auf die Weise, die sie persönlich für richtig halten. Das weist auf ihr stolzes Herz hin, dass ich nicht Willen Gottes unterwerfen möchte. Deshalb, so wie damals, so auch heute, fordert Paulus uns auf, für unsere Regierung zu bitten, für ihre Rettung zu beten, Gott anzuflehen. Und damit wollen wir auch zeigen, dass wir uns wirklich vor Gottes Willen demütigen. Paulus sagt, das bringt uns Segen, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Reinheit. Clemens von Rom fügte am Ende des 1. Jahrhunderts in seinem ersten Brief an die Korinther die Bitte um Gebet für die Regierenden und Verantwortlichen. Er schrieb, Herr, gewähre ihnen Gesundheit, Frieden, Eintracht und Beständigkeit, damit sie kein Unrecht im Amt, das du ihnen anvertraut hast, verursachen. Auch Tertullian schrieb um 200 nach Christus, wir beten auch für die Kaiser, für ihre Minister und für alle, die in Autorität stehen, damit ihre Herrschaft fortbesteht, damit der Staat in Frieden bleibt und damit das Ende der Welt hinausgezögert wird. Genau dafür sollten auch wir täglich beten. Wir kommen zu unserem letzten Punkt, die Motivation eines evangelistischen Gebets. 1. Timotheus 2, Verse 3 und 4. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Meine Lieben, schaut nochmal, denn dies ist gut und angenehm vor Gott. Auf was bezieht sich das Wort dies? Dies bezieht sich natürlich auf die Gebete, von denen wir gerade gesprochen haben. Gebete für die Errettung aller Menschen. Unser Gebet für alle Menschen ist gut und angenehm vor Gott. Es ist sein Wille, den wir erfüllen müssen. Das Wort gut spricht über die Moral des evangelistischen Gebets. Für die Rettung aller Menschen zu beten ist gut in Augen Gottes. Und nicht zu beten für die Errettung aller Menschen ist natürlich schlecht. Wie schlimm ist es, nicht zu beten für die Regierung? Jemand könnte sagen, nun, es ist doch keine Sünde, wenn wir nicht dafür beten. Was denkt ihr, ist das eine Sünde oder ist das keine Sünde?
Unterlassungssünde.
Unterlassungssünde. Ich denke, wenn du wirklich an Demenz leidest und deshalb nicht betest, ist das keine Sünde, wenn du wirklich es immer wieder vergisst, eine Krankheit hast. Aber wir sehen in Samuel 12, 23, da schreibt er, es sei aber auch ferne von mir, mich an den Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten. Samuel sagt, ich werde mir nicht erlauben, vor dem Herrn zu sündigen. Welche Sünde meint er? Er sagt, indem ich aufhöre, für euch zu beten. Deshalb denke ich, dass wir wirklich sündigen, wenn wir nicht beten, wie Paulus uns lehrt. Schauen wir uns das Wort angenehm an. Es bedeutet, mit Freude annehmen, mit Zufriedenheit annehmen oder herzlich begrüßen. Das heißt, der Herr nimmt das Gebet für die Verlorenen mit Freude an, weil es seinen Wunsch entspricht, sie zu retten. Denn das Gebet für alle Menschen ist gut und angenehm vor unserem Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Man könnte auch sagen, es ist gut und angenehm vor unserem Gott, weil unser Gott ein Rettergott ist. Es ist gut und angenehm, wenn wir für diese Menschen beten, weil unser Gott der Gott, Rettergott ist. Meine Lieben, die größte Motivation für uns ist, unseren Gott wohlzugefallen. Jeder von uns wird sich eines Tages vor Gott stellen, entweder als treuer und guter Diener oder als ein untauglicher. Im evangelistischen Gebet sehen wir die Erfüllung von zwei größten Geboten. Welche zwei größten Gebote sind das? Die sehen wir in Matthäus 22, Verse 37 und 39, und Jesus sprach zu ihnen, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn wir für alle Menschen beten, erfüllen wir das erste Gebot, weil dass wir Gott lieben, weil wir genau das tun, was er von uns verlangt. Wir tun das, was ihm angenehm ist, was ihm wohlgefällt. Und wenn wir für alle beten, erfüllen wir auch das zweite Gebot. Wir drücken unsere Liebe zu unseren Nächsten aus. Unser Gebet ist ein Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Das ist ein Ausdruck unserer Abhängigkeit von Gott. Und das ist ein Ausdruck unserer Liebe wie zu Gott, so auch zu unserem Nächsten. Wir kommen zur Anwendung für uns und die Anwendung kommt ganz klar auch aus dem Text. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Reinheit, müssen wir was tun? Lernen, für alle Menschen zu beten. Und ich würde sagen, besonders aber für alle Menschen beten, besonders aber für die Regierenden. Das Fehlen von evangelistischem Gebet in unserem Leben ist oft die Ursache dafür, in welcher Gesellschaft wir und unsere Kinder leben. Vielleicht denken jetzt einige von euch, aber wie kann man für die heutige Regierungen beten? Für Regierungen, die heute Kriege führen oder für Regierungen, die heute Christen verbieten und sogar Christen töten. Aber als Paulus diesen Brief schrieb, war die Regierung auch nicht besser als heute. Der römische Herrscher damals war Nero und er war ein besonders grausamer Mörder, der auch besonders die Christen hasste. Und dennoch ruft Paulus dazu auf, für alle Könige und Regierenden zu beten. Das heißt, er forderte dazu auf, auch für diesen Menschenmörder Nero zu beten. Indem wir für alle Menschen beten, stellen wir uns in Riss der Fürbitte für diese Menschen. Indem wir für alle Menschen beten, demütigen wir uns und erfüllen Gottes Willen für uns. Und jemand von diesen Menschen wird gerettet und für die anderen sammeln wir glühende Keulen auf ihren Kopf. Meine Lieben, wir lesen in 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass Gott auch heute zu unseren Herzen gesprochen hat. Er hat zu meinen Herzen wieder gesprochen, als ich mich vorbereitet habe. Wir haben heute über das Gebet miteinander nachgedacht, über das evangelistische Gebet für alle Menschen, über die Priorität von so einem Gebet in unserem Leben und darüber, dass solches Gebet Gott wohlgefällig ist. Ich hoffe, dass wir heute bestimmte Fragen uns selbst gestellt haben. Fragen wie, bete ich vor allen Dingen? Als allererstes, was ich in meinem Tag anfange, bete ich vor allen Dingen? Bete ich für alle Menschen? Bete ich für die Regierung? Für die, die in hoher Stellung sind? Tue ich das jeden Tag? Führe ich ein gottwohlgefälliges Leben? Das ist auch eine Frage, die wir uns stellen können. Und natürlich, was bis jetzt passiert ist, das ist vergangen. Aber heute will Gott uns belehren. Heute will Gott uns nochmal überführen, zurechtweisen, in der Gerechtigkeit erziehen. Und lasst uns für die Errettung unserer Regierung beten. Für die Errettung von denen, die in der hohen Stellung sind. Für die Arbeitgeber, für die Erzieher in den Kindergärten, für die Lehrer in den Schulen, für unsere Kanzler, Bürgermeister und alle, die in hoher Stellung sind. Lasst uns lernen, vor allen Dingen für sie zu beten. Gott möchte auch diesen Menschen retten. Gott möchte, dass sein Wunsch auch unser Wunsch wird, dass sein Wille unser Wille ist. Und wie es geschrieben steht in 1. Johannes 5,14, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wir haben heute gehört, was sein Wille ist. Sein Wille ist, dass wir für alle Menschen beten. Und ich bin sicher, dass wir schon bald, wenn wir uns wieder miteinander begegnen, frohe Nachrichten teilen können, dass ein Lehrer in der Schule sich mit Gott versöhnt hat, dass du auf der Arbeit deinen Chef eingeladen hast zu einem Weihnachtskonzert und er hat zugesagt, dass er auch wirklich kommt. Gib keinen Platz für Murren und Meckern. Und vielleicht, wenn ich das nächste Mal selber über die Regierung meckere, auch hier in der Gemeinde, wird vielleicht einer von euch mich stoppen, zu mir kommen und sagen, Bruder, lasst uns zuerst vor allem für die Regierung beten. Lasst uns für diese Person, über die du dich aufregst, beten. Lasst uns über diese Situation allgemein zuerst beten. Und möge der Herr uns wirklich segnen, so zu beten, wie es ihm wohlgefällt. Solche Gebete miteinander zu planen, sich für solche Gebete, ob zu Hause oder in der Gemeinde zu treffen. Gott hat uns einen großen Auftrag gegeben. Dieser Auftrag lesen wir in Matthäus 28, 19. Hier steht, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist die eine Seite der Medaille. Wir sollen hingehen und das Evangelium predigen zu allen Völkern, zu allen Menschen. Die andere Seite dieser Medaille ist unsere heutige Predigt. Timotheus 2, 1, 4. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Wir sollen das Evangelium erzählen und wir sollen vor allem auch für diese Menschen beten. Möge Gott uns dabei wirklich segnen. Ihm sei Ehre in der Ewigkeit. Amen. Und lasst uns auch jetzt etwas Zeit nehmen. Und ich würde bitten, dass 3, 4 Leute vielleicht beten, dass wir gemeinsam für Errettung aller Menschen beten, dass wir für unsere Regierung beten, für alle, die in der hohen Stellung stehen. Und ich würde mit einem Gebet abschließen.